Herzlich willkommen bei Popkultur auf der Couch. Ich bin Tine.
Und ich bin Bea.
Und wir sind zwei Psychologinnen und Psychotherapeutinnen, die sich mit verschiedenen popkulturellen Themen beschäftigen, sich darüber austauschen und verschiedene psychologische und therapeutische Blickwinkel darauf einnehmen. Und worüber wir uns heute unterhalten, weiß ich noch gar nicht. Das hat Bea mal wieder mitgebracht.
Ja, vielleicht kannst du es ahnen, weil ich meine, wir hätten uns schon mal drüber unterhalten. Wir haben letztes Mal ja über Haymitch gesprochen.
Ja.
Und da gab es ja die Rückmeldung, dass wenn wir uns mit dem Thema weiter befassen, nämlich mit den Hunger Games, dass wir vielleicht mal eine allgemeine Folge zu den Hunger Games machen sollten. Und darauf habe ich mich heute mal vorbereitet.
Oha, okay, bin ich gespannt.
Auch weil du ja mal das Thema eingebracht hast, ne? Wie ist das Kapitol? Inwiefern leben wir vielleicht ein bisschen schon im Kapitol?
Habe ich das?
Das hast du mal als Thema eingebracht. Und das fand ich, das hat mich ein bisschen beschäftigt, diese Fragestellung. Inwiefern leben wir schon im Kapitol? Und das ist quasi auch Teil von der heutigen Folge. Und grundsätzlich ist das Thema Panem erstaunlich ergiebig von der eher so vom sozialpsychologischen und vom moralischen Aspekt her. Heute, denke ich, werden wir uns nicht so ins Psychotherapeutische, in die klinische Psychologie begeben. Genau. Aber das ist ja vielleicht auch mal einen Blickwinkel wert.
Auf jeden Fall. Ich mochte auch tatsächlich im Studium war Sozialpsychologie mein Lieblingsfach.
Da werde ich dich gleich zu befragen.
Ja, das heißt nicht, dass ich mich da sonderlich nicht gut dran erinnern kann.
Ich denke, an manche Sachen erinnerst du dich bestimmt noch. Okay, hast du irgendwelche Gedanken initial schon dazu? Oder soll ich erstmal ein bisschen was erzählen?
Erzähl gerne. Ich habe nämlich auch gerade so allgemein zu Panem, so bei dem Stichwort gedacht, okay, das könnte jetzt auch wirklich alles und nichts sein.
Ja.
Also starte gerne erstmal.
Panem oder Panem? Panem,
so,
oder?
Genau, also auf Deutsch sagen sie immer Panem, ja. Oder? Und im Englischen stimmt, sagen sie immer Panem. Da war ich immer erstmal ein bisschen irritiert bei den Filmen, wo ich dachte, wovon reden die? Panem. Das klingt ja. Eher wie so ein Ton.
Panem. Ja, das stimmt. Aber wir reden über Panem, weil wir sind ja Deutsch.
Genau,
wir sind Deutsch. Genau, wir reden erstmal so über, ich möchte gerne ein bisschen was über Panem im Allgemeinen sagen. Das ist ja letzten Endes, ist ja Panem mit seiner Aufteilung in das Kapitol und die Distrikte.
Genau.
Die Tribute sind die, die da in den Hunger Games sind. Ja, wie so ein riesiges Sozialexperiment.
Eigentlich auch wie so ein Kastenmodell, ne?
Kannst du das ausführen? Was meinst du damit?
Na, ich dachte gerade an diese unterschiedlichen Kasten, die es in der indischen Kultur gibt.
Ah, ach so, das meinst du mit Kasten. Ich dachte, du meinst mit Kasten Kisten.
Nein. Ich meinte einfach nur diese, dass man Menschen in bestimmte, also dass die, wenn die in gewisse Kasten dann in dem Form reingeboren sind, dass sie dann gewissen Berufen nachgehen, dass sie in gewissen gesellschaftlichen Bereichen akzeptiert sind, anderen nicht. Also, dass es da unterschiedliche Regeln gibt und so, wenn ich mich richtig erinnere, war das ja auch so ein bisschen in den Distrikten, ne? Dass die dann, die einen haben den Kohleabbau gemacht, die anderen waren irgendwie, haben die Landschaft gemacht.
Mhm. Genau, das ist da ja
gar
aber
nicht
dann
so sicher.
Also ich meine, die Kasten sind ja quasi in den Städten gibt es ja jede Kaste, da ist das ja, ja schon distriktweise, da ist ja eher so ortsgebundene genau. Aufgaben als geburtsgebundene. Also klar, du wirst in einem Ort ja auch geboren
ja.
Und dann hast du wenig Optionen, das ist insofern schon auch richtig in ein anderes, du kannst ja nicht in ein anderes Distrikt wechseln einfach so, wenn ich mich recht entsinne.
Ich glaube nicht, nee. Ja genau, also, es ist natürlich viel räumlicher als es jetzt ist. Keine Ahnung, es war einfach nur so eine Assoziation, die ich hatte.
Wo es in der realen Welt auch ähnlich ist, ja. Aber es wird auf jeden Fall ist es insofern ja ein soziales Experiment, dass ja dort auch explizit dieses Gegeneinanderkämpfen so auszelebriert wird, sage ich mal. Und auch so dieses, dass immer eine Beobachtung stattfindet. Ja, auch die Distrikte werden ja immer beobachtet und durch die Friedenswächter kontrolliert. Ne?
Und da gibt es ja auch konstante Videoaufnahmen,
ja,
ne?
Genau.
Also Überwachungskameras.
Und da geht es ja schon auch viel um die Themen Macht und Gehorsam und auch so um Kontrolle. Und auch, und das ist das so, diesen Aspekt werden wir uns noch eingehend anschauen, das Thema Entmenschlichung.
Mhm.
Und da ist gleich meine erste Frage, weil du ja meintest, Sozialpsychologie hat dich interessiert. Fallen dir sozialpsychologische Experimente ein, die du direkt damit assoziierst?
Vielleicht das Gefängnis, das Stanford Prison Experiment.
1971,
von,
ja.
War das Zimbardo?
Ja.
Wow, ich bin ganz beeindruckt von
Ja, sehr. ich auch.
das fand ich tatsächlich auch super spannend. Das war ja, oh Gott, du musst übernehmen, wenn ich jetzt aufhöre.
Ja, erzähl.
Das Wissen, da hat ein Professor der Herr Simbardo Studierende rekrutiert für ein Experiment und dann in zwei unterschiedliche Gruppen eingeteilt, einmal in die Gefangenen und dann in die Wächter, hat sie gemeinsam dann in einen dafür vorgesehenen Raum gesperrt sozusagen und ihnen dann jeweils diese Rollen zugetragen mit den jeweiligen Aufgaben und dann einfach mal geschaut mit, auch zum, glaube ich, auch mit Videoaufnahmen, was dann da passiert, wie sich das entwickelt. Und das Ganze ist ganz schön eskaliert und es gab auch Gewalt von den Wächtern gegenüber den Gefangenen, soweit ich mich erinnere.
Mhm. Auf jeden Fall sadistische Verhaltensweise, also auch verbal.
Ja, sadistisch. Und dass es dann so langsam eskaliert ist.
So, dass er es auch abgebrochen hat.
Ja, genau.
Genau. Und die Gefangenen haben auch messbar starke Angst empfunden, messbar sehr starke Stresssymptome gehabt. Mhm. Genau, das ist ein sehr gutes Beispiel. Fällt dir noch ein anderes Experiment ein?
Vielleicht das Experiment von Milgram?
Mhm. Wunderbar. Als hättest du es gewusst, dass ich diese Frage stelle, ja?
Wusste ich wirklich nicht.
1963 übrigens, ja.
Genau, das war, oh Gott, da, wie das hieß, weiß ich jetzt gerade nicht
mehr. Das Milgram-Experiment.
Ach so, einfach nur das Milgram-Experiment, ja. Gut. Da ging es ja darum, dass die Rekrutierten, wahrscheinlich auch wieder Studierende, im Zweifelsfall wurden immer irgendwelche Studierenden gequält, die dann an eine Maschine gesetzt wurden. Und da war ein Mensch neben ihnen, der so der Anleiter zu sein schien von diesem Experiment. Und dem wurde dann gesagt, sie sollen verschiedene Stromstöße sozusagen anmachen in unterschiedlicher Intensität, dann generieren. Und sie haben die Person, denen diese Stromstöße angeblich dann auch zuteil wurden, nicht gesehen, sondern sie haben dann aber, sie haben die Schreie gehört. Genau.
Sie haben die gehört.
Genau, und die wurden dann, sie sollten, dem wurde dann zum Beispiel von diesem Menschen, der dann dieses Experiment angeleitet hat, immer gesagt, sie müssen, ja, es ist wichtig, dass sie jetzt noch höher schalten, machen sie noch eine Stufe höher, und ganz viele haben das immer mehr gemacht, obwohl sie auch dann irgendwann gehört haben, dass dieser Mensch wirklich extrem geschrien hat oder gesagt hat, das muss aufhören.
Ja.
Und die Leute eben gesagt haben, na gut, ich muss offensichtlich, weil dieser Typ, ich glaube, der hatte ja dann so ein Laborkittel an, der sagt mir, ich muss das machen, auch wenn da ein Mensch schreit und darum bettelt, dass es aufhört, haben viele dann eben auch die Stromquelle immer höher geschaltet, was natürlich nicht passiert ist, da gab es keinen Strom, aber ja, sie hätten es halt.
Ein Schauspieler getan. Gewesen, genau. Die das vermeintlich empfangen haben. Ja, 65% sind bis zur höchsten Schockstufe gegangen, genau. Das
ist richtig gruselig.
Und das, obwohl, wie gesagt, diese die vermeintlichen Empfänger um Hilfe geschrien haben und genau. Die gebeten haben, bitte aufzuhören.
Gebeten, sie haben richtig gebettelt und gefleht. Ja, ne?
Genau.
Es muss aufhören. Und so. Richtig beunruhigend.
Genau, aber auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie obrigkeitshörig Menschen im Zweifelsfall auch agieren.
Ja, und auch wie, also viele, also ganz viele von denen, ich weiß nicht, ob das abgefragt wurde, aber hätten sicherlich im Vornherein gesagt, ich würde so niemals einem Menschen wehtun und das ist ganz gegen meine Werte. Und dass Menschen da eben auch manchmal nicht so gut einschätzen können, was sie machen, wenn ihnen eben ein Mensch mit auch nur scheinbare Autorität dann eben sagt, mach das.
Ja, total. Da kommen wir auf jeden Fall auch nachher nochmal drauf zurück, weil das ein ganz wichtiger moralischer Punkt auch ist. Ich wollte noch ein drittes Experiment als Beispiel.
Vielleicht ganz kurz, war das nicht sogar das Milgram-Experiment auch eins, was man gemacht hat, um so ein bisschen heranzuziehen, warum es zu diesen schrecklichen Taten im Zweiten Weltkrieg, im Nationalsozialismus gekommen ist?
Das ist auf jeden Fall noch eine Brücke, die wir nachher nochmal schlagen, genau. Ein drittes Experiment ist mir noch eingefallen dazu, was so nochmal eine andere Ebene aufmacht, nämlich zum Thema Bystander-Effekt. Das war auch von 1968 ein Experiment. Da gibt es ja verschiedene Experimente, ne, wo es ums Thema Verantwortungsdiffusion im weitesten geht. Das heißt, dass je mehr Menschen theoretisch Verantwortung übernehmen könnten, desto weniger fühlt sich eine einzelne Person verantwortlich. Hm. Und da war es so, das ist ein Experiment, wo Teilnehmende hören, wie jemand vermeintlich einen epileptischen Anfall hat. Und je mehr Zuschauende es gab, desto weniger haben sie dann Hilfestellung geleistet. Da gibt es ja auch andere Studien, die zeigen, ne, wenn man so auf der Straße Hilfeschreie hört oder sowas, sieht, dass andere Menschen auch aus dem Fenster schauen, dass man dann tendenziell eher weniger Hilfe leistet, als wenn man die einzige Person ist, die da zuständig wäre oder sich zuständig fühlt. Genau, weil das ist nochmal dieser andere Aspekt von, genau, es gibt, also das Stanford Prison Experiment zeigt ja, wie schnell es so eine Lagerbildung gibt, ne, und auch so eine Identifikation mit einer zugeschriebenen Rolle. das Milgram-Experiment zeigt ja irgendwie, wie sehr man Verantwortung an eine Obrigkeit abzugeben bereit ist. Und der Bystander-Effekt zeigt ja auch nochmal, dass ich mich dann einfach nicht mehr zuständig fühle, wenn ich das Gefühl habe, oh, andere Menschen machen ja auch nichts. So, ne?
Ja, und was ja auch, also bei diesem Bystander-Effekt ja auch nochmal so ein bisschen kontraintuitiv ist, weil viele Menschen würden ja sagen, wenn mir was passiert, dann hoffe ich irgendwie, dass möglichst viele Menschen drumherum sind. Ja. Dass man dann irgendwie eher so die Idee hat, dass einem eher geholfen wird, wenn viele Menschen das mitbekommen. Das ist ja auch zum Beispiel so ein Effekt, der auch zutage treten kann, wenn zum Beispiel zu Gewalt in öffentlichen Räumen kommt oder auch in der Bahn. Da gab es ja auch diesen Vorfall, wo ein Mann zu Tode geprügelt wurde und auch viele Menschen drumherum waren, aber dass das dann nicht unbedingt hilft.
Deswegen wird ja auch in so Selbstverteidigungskursen oft gesagt, man soll spezifisch Menschen ansprechen und nicht allgemein um Hilfe schreien, sondern sagen, du,
helfen Sie mir, du da hinten mit der grauen Jacke.
Genau, ich brauche deine Hilfe.
Damit Leute wieder in die Verantwortung kommen und nicht sagen, naja gut, warum muss ich denn jetzt hier der Dödel sein, der sich hier irgendwie in Gefahr bringt? Das sind doch so viele Leute da und man kann ja immer auch Gründe finden. So, naja, der sieht doch aus, als wäre er viel stärker.
Aber es geht ja nicht mal um Gefahr, ne? Also gerade bei dem Bystander-Effekt, das ist ja wirklich auch, ne? Ich bringe mich überhaupt nicht in Gefahr, wenn ich jetzt irgendwie einen Notruf tätige, ja?
Das ist jetzt bei dieser Gewaltsituation nochmal ein anderer Aspekt. Aber stimmt, aber es ist einfach offensichtlich, ich komme in so eine Passivität rein, in so einem Gefühl von, ich bin nicht verantwortlich, da sind doch so viele, ich muss das jetzt nicht machen.
Ja, und das ist ja sowohl eine Parallele, wie du gesagt hast, ne, zum Nationalsozialismus oder auch so generell zu so auch faschistischen Regimes, als auch eine Parallele zu Panem und wie Panem strukturiert ist. Ne? Das ist ja auch ein sehr totalitäres Regime, wo von oben herab Gewalt befohlen wird und diese wird dann quasi ausgeführt, ohne dass Menschen sich wirklich fragen, ist das hier eigentlich gut und sinnvoll, was ich hier mache, moralisch gut, ne? Und das Kapitol schafft es ja auch sehr gut, so eine moralische Distanz zu etablieren, ne? Einerseits, indem die Menschen im Kapitol ja systematisch auch desensibilisiert werden gegenüber Gewalt durch die Spiele, die am Anfang ja noch gar nicht so brutal waren und dann zunehmend ja brutaler werden.
Und die auch
brutal inszeniert werden. Ne?
Ja, und die auch zu Beginn, wenn ich mich richtig erinnere, ja noch gar nicht also die wurden ja gar nicht gut angenommen. Am Anfang waren die ja alle so, was zur Hölle passiert hier, was ist denn das für ein perverser Kram? Und dann irgendwann ist es in dieses, ist das unterhaltsam und wir sind alle total gehypt und wollen das alle sehen.
Genau, es wurde ja dann so aktiv da inszeniert. Das ist ja das Thema dieses Films, der Nachfolger, der erste Nachfolgerfilm von den Tribunen
gewesen. Mir fällt es auch, den habe ich auch gesehen, den fand ich nicht so gut.
Songbirds, bla, Snakes.
A Song of irgendwas und irgendwas.
Snakes, irgendwas mit Snakes. Naja, genau.
Birds and Snakes? Keine Ahnung.
Genau, und dass die ja über die Jahre, Jahrzehnte, dem beiwohnen, ja systematisch einfach dafür desensibilisiert werden und das einfach zu Unterhaltungszwecken genutzt wird, ohne dass da das Bild entsteht, dass das wirklich reale Menschen ist. Und das ist der zweite Aspekt neben der Desensibilisierung, den das Kapitol ja gezielt vorantreibt, nämlich so eine Dehumanisierung der Tribute sozusagen. Das sind ja quasi keine Menschen mehr. Das sieht man ja auch an diesen Maskenbildnerinnen und Kostümleuten, die sind ja total nett,
Figuren,
sozusagen,
ne?
Genau, zu den Tributen, ne? Und die vermeintlich denken, sie tun da was Gutes, indem sie die halt schön schminken und sowas. Und die haben gar nicht so im Blick, dass das ja irgendwie schlimm ist, dass die jetzt sterben müssen. Und als sie das dann checken bei Katniss zum Beispiel, sind die ja richtig schockiert auch, ne? Weil die ja vorher gar nicht so richtig gecheckt haben, dass das einfach reale Menschen sind und nicht einfach Puppen, die sie jetzt schminken für eine Unterhaltungssendung sozusagen, ne?
Das zum einen vielleicht ja auch, dass das einfach so ein erfolgreicher Reframe, also so eine Umstrukturierung, die man da kollektiv durchgeführt hat, gewesen ist, dass man dann wirklich dann irgendwann geglaubt hat, das ist ja wirklich eine Ehre.
Ja.
Also irgendwie, das ist doch toll für euch, ist doch super, statt irgendwie sich dann auf einer menschlichen Ebene damit zu verbinden, dass das halt unglaublich brutal ist und grausam, um sein Leben zu kämpfen, andere töten zu müssen, also über kürzer oder länger krasseste Todesängste, Schmerzen, Überforderungen zu empfinden und das dann einfach so umzudrehen im Kopf und so, naja, das ist doch, ihr könnt euch doch geehrt fühlen.
Das ist schon auch eins der Narrative, die ja auch in real, sag ich mal zum Beispiel im Nationalsozialismus, ne, werden quasi...
Ja, Militär allgemein,
werden Sachen
das ist ja
ersetzt,
immer noch heutzutage.
Genau, durch andere Narrative, ne, die Realität schon fast ersetzen. Ne? Das sind ja quasi keine Menschen mehr, das sind ja Objekte, die bla 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 bla. Das ist eine Ehre und so weiter und so fort.
Denkt da gerade so an die USA oder so, wo das ja richtig krass kultiviert wird. Also so diese Ehrenkultur und also was ja auch ein super... also dennoch mit so einer krassen Ambivalenz einhergeht. So einerseits ist das so voll die Veterans und Honor und all sowas. Und das ist, und gleichzeitig haben die schlechteste Krankenversicherung und den schlechtesten Gesundheitsstand, den man so haben kann.
Ja.
Und es wird sich nicht angemessen um sie gekümmert, wenn sie zurückkommen aus dem Krieg, aus irgendwelchen kriegerischen Gebieten und kriegen nicht die Behandlung, die sie brauchen. Aber vordergründig ist das eben so dieses Ehrenthema.
Aber da können wir uns nochmal vielleicht auch gezielt so die Spiele anschauen, weil es gerade so thematisch eigentlich ganz gut passt, weil da habe ich beim Recherchieren den Begriff Moral Injury gelesen. Das würde ja gut zu deinem Veteranenthema passen.
Moral Injury, das habe ich noch nie gehört. Also moralische Verletzung.
Genau, sehr gut übersetzt.
Ja, Teil.
Das heißt, in Situationen, wo mein moralisches Verhalten gefährlich ist, zum Beispiel, also das ist ja bei den Spielen so, ne? Moralisches Verhalten im Sinne von anderen zu helfen, mit anderen zu kooperieren, anderen zu vertrauen, kann ja dazu führen, dass ich sterbe. Empathie ist gefährlich in dem Kontext der Spiele. Und das heißt, Menschen wählen halt Verhalten, was auch sie selber als amoralisch wahrnehmen, weil es in diesem Kontext ihr Überleben sichert. Und das führt zu einem krassen inneren Konflikt und auch nachfolgend, wenn die das überleben, was ja bei den Spielen nicht so viele sind, zu einer Identitäts...
Eine Person.
Ja gut, aber über die Jahre ja ein paar. Ja. Zu einer massiven Identitätskrise. Und das ist eben zum Beispiel in real auch bei Soldaten so. Bei Kriegsveteranen ist das gut untersucht, ne? Die kommen nicht nur traumatisiert zurück, sondern eben auch mit so einem Erleben von einer moralischen Verletzung zum Teil. Und das ist schwer, damit umzugehen, ne? Weil es so ein Schuld- und Schamthema dann hervorruft. Gerade wenn man nicht so 100% indoktriniert mit diesen Narrativen ist, ne? Was ja die meisten Menschen dann doch nicht sind. Und dann zu erleben, okay, ich habe jetzt hier meine eigenen moralischen Grenzen verletzt. Das ist im Nachhinein einfach sehr schwer. Das ist aber nicht nur bei SoldatInnen oder KriegsveteranInnen so, sondern auch bei Menschen, die zum Beispiel im sozialen Sektor zum Teil arbeiten. Ne? Auch bei ÄrztInnen, bei Pflegepersonal ist das ganz gut beobachtbar, dass die, wenn die wahrnehmen, okay, ich kann Menschen zum Beispiel nicht mehr helfen, ich muss Menschen sterben lassen, weil ich keine Zeit mehr habe, mich um sie zu kümmern. Ich muss sie leiden lassen, weil ich einfach keine Kapazitäten habe in diesem Jobsystem, mich denen zuzuwenden, das kann dann zum Teil auch dazu führen, dass Menschen ihren Job kündigen. Das war in der Corona-Pandemie zum Beispiel dann ja auch so, ne, das Thema Triage oder sowas, ne, das nicht mehr aushalten zu können, dass ich eben mein moralisches Empfinden die ganze Zeit verletze, weil ich Menschen im schlimmsten Fall sterben lassen muss. Das ist einfach ein riesiges Problem, nachvollziehbarerweise, genau.
Ja, also das wäre dann so große Beispiele dafür und so ein in Anführungsstrichen kleineres Beispiel wäre dann zum Beispiel, dass man, wenn man im Krankenhaus arbeitet, vielleicht viel, also entsprechend der eigenen Werte und Vorstellungen, dann viel mehr Zeit mit den Patientinnen und Patienten verbringen möchte, da viel engmaschiger vielleicht auch begleiten möchte und das einfach nicht kann, weil das System das nicht hergibt und man dann irgendwie 10 andere Patientinnen und Patienten irgendwie vernachlässigen würde und dass das dann nicht so den eigenen Vorstellungen entspricht,
Wie
man arbeiten eigentlich möchte.
Genau, und das kann ja, also das ist jetzt natürlich, Menschen jetzt wirklich leiden zu lassen oder im schlimmsten Fall sterben zu lassen, ist natürlich eine sehr schlimme Verletzung des eigenen moralischen Empfindens. Das kann aber auch in einem sozialen Beruf stattfinden, wo ich zum Beispiel das Gefühl, ich bin Sozialarbeiterin und ich gehe in die Familienhilfe und ich habe das Gefühl, trotz dessen, dass ich diesen Anspruch habe, diesen Menschen einfach nicht helfen, die bleiben in ihrem Elend und ich kann da nichts beitragen. Das verletzt natürlich auch mein moralisches Empfinden vielleicht, weil ich einfach in den systemischen Dingen zum Teil nichts ändern kann, auch wenn ich es noch so sehr will. Genau, das löst natürlich auch eine massive Hilflosigkeit aus, ja. Es kann aber auch PolizistInnen, Feuerwehrpersonen betreffen zum Beispiel, ne?
Wenn man sich bei vielen verschiedenen Berufen vorstellen, ne?
Genau, es ist also, ich glaube, es ist am drastischsten eben, wenn es wirklich um jetzt eine Bedrohung von Leib oder Leben geht, ne? Also zum Beispiel auch eine Feuerwehrperson, die halt, um sich selber zu schützen, jemanden irgendwo lassen muss oder sowas, das ist natürlich auch ein krasses Beispiel für eine moralische Verletzung. Genau, und das, finde ich, merkt man auch ganz gut, so dass Katniss das ja schon auch anhebt, dieses Thema. Und auch Haymitch von der letzten Folge, dass das anhebt, ne, dieses Thema, ich muss über meine eigenen moralischen Grenzen hinausgehen, ich muss Menschen töten im schlimmsten Fall, ich kann nicht mal auf meine eigenen moralischen Werte mehr vertrauen in diesem Arena-Setting, weil die einfach bedrohlich sind, das, was ich sonst als Werte habe, nämlich ein Vertrauen vielleicht auch in andere Menschen, anderen helfen zu wollen, mit anderen kooperieren zu wollen, dass das einfach alles eine Bedrohung für mein eigenes Leben ist.
Und gleichzeitig hat Katniss das ja auch weiter zum gewissen Grad auf jeden Fall also fortgeführt. Also zum Beispiel mit dem, mir fällt jetzt gerade das kleine Mädchen aus, glaube ich, Distrikt 11.
Yay? Nee, das war die. Ja, ich weiß, welche du meinst, ja.
Wo sie ja mit ihr dann diesen Werten wie so Fürsorglichkeit und liebevoll mit anderen Leuten umgehen, kooperieren, sich helfen, die ja total ausgelebt hat.
Genau.
Und auch Mitgefühl, wo sie dann so wahnsinnig traurig war als und sie auch wütend war, als sie gestorben ist.
Und das trotzdem mit diesen Blumen so inszeniert hat und sowas, genau. Das stimmt und ich glaube, das hilft dann wieder, dass die moralische Verletzung ein bisschen in Schach zu halten sozusagen. Das ist ja dieses, sich dann trotzdem menschlich zu bleiben.
Es hat ja auch wahrscheinlich viel so mit so einem fehlenden Konkurrenzgefühl zu tun, so dieses einfach so eine krasse Dissonanz innerlich zu erleben, so eigentlich möchte ich mich so verhalten, aber es geht nicht oder dann habe ich mit massiven Kosten zu rechnen und das löst ja auch einfach so eine Spannung in uns aus.
Ja.
Und wahrscheinlich in Folge dann, wenn man dann zurückblickt, ja dann auch viel so die Themen so Schuld und Scham.
Mhm. Genau, ganz viel. Das wäre dann das, wo man therapeutisch dann, wenn man
wenn wir im Therapeutischen dann damit arbeiten würden, wo wir da den Fokus hinlegen würden vielleicht?
Genau. Da fällt mir übrigens noch ein, ist vielleicht noch ein Beispiel, eine Parallele auch zum Nationalsozialismus. Du hast ja auch das Trotzdem Ja zum Leben sagen gelesen von
Viktor Frankl.
Von Viktor Frankl, genau.
Frankl oder Frankl?
Frankl.
Viktor
Frankl.
Was klang falsch.
Dem Psychoanalytiker, der das KZ dort, seine KZ-Erfahrungen dort beschrieben hat. Und der beschreibt ja auch, und das fand ich beim Lesen wirklich sehr beeindruckend, dass trotz dieser krassen Umstände, das, was ihm geholfen hat, da bei Verstand sozusagen zu bleiben, war ja auch noch immer noch ein moralisches Empfinden zu haben, auch in dieser krassesten Krise auch anderen Menschen zu helfen, mit anderen zu kooperieren, eine Gemeinschaft zu haben und auch wenn du selber nichts hast, das letzte Stück noch zu geben, das ist nicht, also das ist einfach ein Teil, wo er sich menschlich fühlen konnte. Und dass das wichtig war für ihn. Und das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, warum Katniss, ne, obwohl sie sich ja mit diesem Akt, der zu helfen, diesem kleinen Mädchen ja selber in Gefahr bringt, hält uns halt, sag ich mal, bei Verstand irgendwie, auch bei menschlichem Verstand, hält uns menschlich sozusagen. Ne?
Ja.
Und da gibt es viele Beispiele auch aus anderen Filmen zu, wo man denkt, die bringen sich eigentlich in Gefahr. Ja, aber es ist halt wichtig. Damit, finde ich, kann ich direkt eigentlich einen schönen Bogen schlagen zu Hannah Arendt.
Hannah Arendt, oh mein Gott, jetzt machen wir hier richtig einen Rundumschlag mit verschiedensten Filmen.
Ja, aber ich finde schon, dass Hannah Arendt hat ja eigentlich hat einfach sehr wertvolle Dinge zu diesem Thema gesagt.
Zur Banalität des Bösen.
Zur Banalität des Bösen eben, genau. Und die sagt
der Titel eines ihrer Bücher?
Nee, das ist aus dem Buch über den Eichmann-Prozess.
Genau, ich dachte, das hieß anders.
Das hieß bla 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 Eichmann.
Ah.
Das steht in den Shownotes. Das heißt natürlich nicht bla 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 Eichmann.
Also irgendwelche Wörter und dann Eichmann.
Genau, und danach hat sie nochmal eine verschriftliche Vorlesung als Buch veröffentlicht, die heißt Über das Böse.
Über das Böse, genau.
Aber das ist da quasi das Nachfolgebuch, weil dieses Buch über den Eichmann-Prozess wurde sehr kontrovers aufgenommen und sie hat sich in dieser Vorlesung, die sie dann verschriftlicht hat, nochmal dazu einfach auf verschiedenen Ebenen philosophisch nochmal geäußert. Mhm. Genau, und dieses ursprüngliche Buch über diesen Eichmann-Prozess, der war ja SS-Obersturmbannführer und ist hingerichtet, also zum Tode verurteilt worden und darüber hat sie ja dann dieses Buch geschrieben, ne? In Jerusalem ist der zum Tode verurteilt worden. Und sie sagt ja, also tatsächlich ursprünglich ist, ne, die hat ja zu dem Zeitpunkt in den USA gelebt und die hat eigentlich ursprünglich nicht die Banalität des Bösen gesagt, sondern halt Banality und das ist ja im Englischen nochmal ein bisschen anders als die Banalität und das wurde ihr dann auch sozusagen, im Deutschen klingt das halt so, als wäre das banal, das Böse, was der gemacht hat und das war auch schon so ein Vorwurf. Da will ich jetzt gar nicht so weit reingehen. Aber,
aber was heißt denn, also Banality, wüsste ich jetzt gar nicht die direkte Übersetzung, was ist denn dann vielleicht eine bessere Übersetzung von Banality of?
Also im Englischen hat es eher so die Konnotation von so allgemeingültig oder eine Selbstverständlichkeit, ne? Dass das Böse halt so allgemeingültig ist. Und so ist es auch eher gemeint gewesen, weil sie ja auch darüber schreibt, dass böse Taten nicht durch böse Menschen vollzogen werden, sondern dass böse Taten von Menschen vollzogen werden, die ihre Reflexionsfähigkeit verloren haben und eben dann dadurch auch ihr moralisches Verständnis abgegeben haben.
Was ja auch gut passt zu Frankl, ne, der ja immer wieder betont hat, so die Freiheit, die wir als Menschen haben, entsteht oder ist zwischen Reiz und Reaktion, wenn ich mich richtig erinnere. Also so dieses nicht einfach nur reagieren auf etwas und irgendwie da so fast schon, also unmenschlich auf eher so tierischer Ebene, sage ich mal einfach so, da wirkt auf uns etwas ein und dann reagieren wir einfach direkt, sondern dass wir diese Möglichkeit haben, uns diesen Raum zu schaffen, zwischen dieser direkten Reaktion auch zu überlegen, was ist denn eigentlich meine Haltung dazu, wie möchte ich denn reagieren, was fühlt sich stimmig an, was entspricht meinen Werten und dann erst zu reagieren.
Genau, und Hannah Arendt sagt eben auch, ne, Moral entsteht, wenn ich mich selber reflektiere, wenn ich mich selber hinterfrage und auch, wenn ich Verantwortung übernehme. Hm. Und wenn ich das abgebe, dann kann ich gegen meine Moral handeln, was ja sehr, sehr gut zu diesen Sozialexperimenten passt, die ja wirklich das auch sehr gut nachweisen, dass das de facto auch in den allermeisten Menschen so ist, ne? Dass man nicht sagen kann, oh, das sind die Bösen, sondern dass Menschen auch, dass viele, viele, sag ich mal, normale, also wir Menschen einfach dazu neigen, wenn wir Verantwortung abgeben, auch gegen unser eigenes moralisches Verständnis zu handeln. Und Hannah Arendt hat ja explizit eben totalitäre Regimes untersucht und die schreibt eben darüber dann auch, das verändert das Denken, weil das System sagt mir, was ist richtig oder was ist falsch, ne? Und meine individuelle Moral wird damit überflüssig gemacht. Ja? Ich
kann das so outsourcen an das Große.
Ja, und das ist natürlich auch bei Panem ja so der Fall. Ne? Ich source das aus, weil der Snow hat ja entschieden, dass diese Spiele passieren. Ich gucke mir das ja nur an. Ja, das ist ja einfach, ich hinterfrage gar nicht mehr, ob das falsch oder richtig ist, weil wenn das die Obrigkeit so sagt und ich vertraue der Obrigkeit, dann wird das schon so richtig sein. Ne?
Das war doch schon so lange so. Und warum sollte ich jetzt anfangen, mir darüber Gedanken zu machen, das zu hinterfragen?
Ja, es muss ja nicht mal, es kann auch neu etabliert sein, aber wenn das halt jemand entscheidet, auf dessen Obrigkeit.
Ich kann mir vorstellen, dass es dann schon länger ist, dass es dann umso schwerer wird.
Korrodiert das noch mehr, genau. Hm. Aber das ist ja auch, das NS-Regime ist ja auch nicht von einem Tag auf den anderen etabliert worden, ne? Hm.
Genau. Das ist ja auch eher, da sind wir wieder vielleicht so ein bisschen bei so einer Brücke zu diesem Milgram-Experiment. Mhm. Also dieses stetige weiter eskalieren lassen. Wir fangen auch nicht gleich an und sagen, jetzt gehen sie direkt auf Stufe 10, sondern erstmal auf Stufe 1, dann 2, dann 3.
Genau.
Und gewöhnen uns langsam daran, hier zu hören und vielleicht auch diese Schreie dann einfach irgendwie zu ignorieren und irgendwie der Meinung zu sein, naja, das muss halt eben so sein. Und dann wird langsam der Schalter nach oben gedreht.
Genau. Ja, so ist es ja auch.
Aber halt über dann eine deutlich längere Zeit.
Genau.
Auch so was Enthemmendes hat das, ne?
Ja.
Habe ich auch gedacht bei so dem Stanford Prison Experiment, so dass da ja auch so eine Aggressionsenthemmung dann, also wir haben ja eigentlich, also die meisten Menschen haben ja auch so eine Hemmung, überhaupt Gewalt auszuüben, das ist einfach in uns drin. Und dass das dann nach und nach einfach abgebaut ist und Leute dann gar nicht mehr so Probleme haben, entweder irgendwie verbal oder körperlich gewaltsam zu sein.
Wobei diese Aggressionshemmung ja auch also ein Teil von unserer Sozialisierung, unserer Gesellschaft ist. Das ist ja nicht in allen. Wir haben ja das Romy und Julia Beispiel damals gebracht, wo es ganz normal war, Menschen umzubringen in einem Konflikt. So sind wir jetzt nicht
auch
erzogen.
Reglementiert wurde.
Genau, aber trotzdem gab es ja eine
viel
größere Bereitschaft, auch Konflikte mit Gewalt zu lösen, als es jetzt bei uns in unserem normalen sozialen Setting ist, wo niemand sich prügelt, um Probleme zu Konflikte zu lösen.
Und gleichzeitig ist das, also Kultur ist ja genauso wichtig und das, was wir geschaffen haben an Regeln, genauso wichtig wie das, was wir biologisch schon mitbringen. Sonst sind wir so ein bisschen in so einem seltsamen biologischen Determinismus,
der auch
sehr fragwürdig angewendet werden kann in unterschiedlichsten Kontexten.
Ja, genau. Aber ich wollte nochmal deinen Punkt aufgreifen, den ich wichtig finde, auch in dem Kontext, ne, das moralische, also es gibt kein Knall, wo moralischer Zusammenbruch passiert, sondern moralischer Zusammenbruch ist immer ein schleichender Prozess und moralischer, das wird einfach erodiert durch ein System und auch gezielt erodiert. Ne? Und da gehört zum Beispiel ja eben dieses hinzu, was wir vorhin schon mal kurz besprochen haben, dieses Thema Entmenschlichung. Ne? Gewalt wird gerechtfertigt, dadurch, dass das ja keine Menschen sind mehr, sondern irgendwelche Subjekte. Was eins der Dinge ist, wie eben eine Entmenschlichung funktioniert, nämlich über die Sprache. Das ist ja ne, bei Panem so, weil die Tribute sagen und nicht Menschen.
Kinder.
Genau, Jugendliche, ja, genau. Das war aber auch in der NS-Zeit ja ganz viel, ne, dass sie ja nicht als Menschen betitelt wurde, sondern Beseitigung unwürdigen Lebens, ne, als die Sache oder auch die Endlösung, das sind ja alles, ne, da wird ja nicht mehr auf diese Menschen Bezug genommen, sondern auf eine Sache sozusagen.
Ja, und auch in der ganzen Theorie drumherum ja immer wieder auch diese Andersartigkeit dieser anderen Menschen, die man da bekämpfen muss.
Das ist aber nochmal ein anderer Punkt, genau. Das ist ja nochmal ein anderer Punkt, wo halt so Distanz geschaffen wird. Ne? Die sind anders als du, sowohl räumliche Distanz, indem sie halt woanders hingebracht werden, ja, als auch aber menschliche Distanz. Das sind andere Menschen, die gehören einer anderen Art an, sozusagen. Ne?
Eine andere Rasse,
die eine Menschen andere, das gerne Rasse, sagen. In Anführungsstrichen, genau. Das sind so zwei Punkte, wie Entmenschlichung vorangetrieben wird. Und das dritte ist auch so ein bürokratisches System drumherum, dass es keine Personen sind, sondern nur noch Fälle, die abgearbeitet werden müssen. Genau, das hilft auch, um so eine Entmenschlichung voranzutreiben, sozusagen.
War das nicht auch so ein Punkt, den Hannah Arendt dann so angebracht hat, dass das ja was wahnsinnig, also dass es wahnsinnig bürokratisch war, diese systematische Ermordung, die Eichmann da so vonstatten ging?
Genau, das sind alles Punkte aus Hannah Arendts.
Ach so.
Ich bin weiter bei Hannah Arendt.
Ach so.
Ja, Hannah Arendt hat viele kluge Dinge gesagt.
Ja.
Genau. Was sind da deine Gedanken sonst noch zu?
Ja, dass sich das eigentlich ja ziemlich gut so übertragen lässt auf verschiedenste Kontexte. Ne? Das ist ja jetzt, also dieser Mechanismus des Entmenschlichen, das ist ja etwas, was uns in unterschiedlichsten Kontexten immer wieder begegnet. Also so dieses, obwohl, ist die Frage, ist dann dieses Entmenschlichen, ist das dann auch so dieses Othering oder würdest du das dann eher so, also Othering als Strategie, so das sind die anderen.
Das ist ja schon eine Distanz schaffen. Ich finde, das gehört ja schon damit dazu.
Du hast das ja vorhin so ein bisschen differenziert, so Distanz schaffen und Entmenschlichen.
Nee, Distanz schaffen ist ein Mechanismus der Entmenschlichung. Distanz, Sprache und Bürokratie sind die drei Mechanismen, die dazu beitragen, eine Entmenschlichung zu gewährleisten.
Ja.
Genau. Und Distanz, Othering ist ja eine Art, Distanz zu schaffen. Genau, das gehört auch auf jeden Fall mit dazu und das ist ja in Panem auch sehr offensichtlich. Ne? Die Kapitolmenschen, die fühlen sich ja als ganz andere Art, sag ich mal, als
erhabene Art.
Genau.
Wir sind so irgendwie, das kann man ja auch gut übertragen, so wir sind die Entwickelten, die Distinguierten, die Zivilisierten, das wird ja auch gerne mal genutzt, um dann andere Kulturen abzuwerten, so dieses, die sind so unzivilisiert.
Und das finde ich, das bringt uns eigentlich sehr schön zu der Fragestellung, die du mir mal, ne, die du ja mal mitgebracht hast, dieses inwiefern leben wir heute schon im Kapitol? Du hast das ja anscheinend mal diskutiert mit irgendwem. Außerhalb dieses Podcasts, das ist skandalös.
Frech.
Genau. Und ich finde das einfach eine super spannende Frage, weil wie war denn da in eurer Diskussion, wie war denn da dein Standpunkt?
Tja, jetzt wäre es gut, wenn ich mich da irgendwie dran erinnern könnte. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, in welchem Kontext ich darüber geredet habe.
Na, ich glaube, um dich nochmal da dein Gedächtnis aufzufrischen, ich glaube, du hast schon gemeint, so dieses krasses Verschwenderische und diese, ne, das im Kapitol essen und kotzen die ja.
Ja, also wie im alten Griechenland, alten Rom.
Wahrscheinlich
in beiden.
Aber so dieses krass Konsumierende, ohne zu bedenken, dass ja andere Menschen dafür arbeiten und leiden müssen.
Ja, so dieses Verschwenderische, die Ressourcen sind in Überfluss da, weil ich um mich herum eine Horde an Menschen, an Arbeitenden habe, die dafür sorgen, dass ich hier in Überfluss leben kann, die selber da aber massivst drunter leiden und selber super ressourcenarm dann auch sind. Und was für eine krasse soziale Ungerechtigkeit das dann eigentlich auch ist. Und das ist ja, stimmt, jetzt fällt es mir auch gerade ein bisschen wieder ein, dass das ja schon auch ist, wie wir unseren gehobenen Standard in dem westlichen Hemisphären so aufgebaut haben.
Total, ja, total.
Also das in anderen Ländern, wo es den Leuten deutlich schlechter geht, die über weniger Ressourcen verfügen, unsere billigen Sachen dann auch produzieren.
Ja.
Sei es Nahrung, sei es Kleidung, damit wir das dann hier im Überfluss konsumieren können und uns dann auch noch irgendwie erhaben über die anderen Bereiche dieser Welt fühlen und gleichzeitig wir ja auch dazu beitragen, dass diese Bereiche weiter instabil bleiben, weil unsere Regierungen sich an der Destabilisierung beteiligen, indem sie eben immer nur finanzielle Motive im Blick haben in vielen Fällen und zum Beispiel auch Regierungen unterstützen, die den Menschen, die dort leben, sehr, sehr schaden, aber die eben uns dann irgendwie zugutekommen, weil sie uns irgendwie einen guten Deal über Öl machen oder solche Dinge. Aber gut, jetzt sind wir so ein bisschen, bin ich ein bisschen in einen Rant verfallen, der vielleicht eher mit politischen Dingen zu tun hat als mit psychologischen.
Naja, genau, aber der Punkt ist ja letzten Endes die wichtige Parallele ist ja schon, dass es diese krasse Verschwendung, diesen Überfluss gibt und das auf Kosten anderer ausgetragen wird und dass das sowohl in der realen Welt, finde ich, als auch in Panem noch ein bisschen drastischer natürlich überzeichnet, einfach ausgeblendet wird sozusagen, ne, auf Also wenn ich Essen esse und dann auskotze und dann wieder esse, dann habe ich gar keinen Blick, ne, hat diese Person keinen Blick dafür, dass das Ressourcen sind, die andere Menschen ja für mich kreieren müssen. Und ich finde, das ist ja schon in unserer Welt ja schon auch tendenziell so, dass ich kaufe mir was und ich habe nicht im Blick, welche Menschen dafür jetzt gearbeitet haben, im Zweifelsfall unter sehr widrigen Bedingungen. Wir können das halt qua unseres Systems einfach ignorieren. Ne? Ja. Es wird uns gewährleistet, in diesem System das zu ignorieren. Und das ist im Kapitol eben auch so.
Es ist ja eher also so das Gegenstück. Du musst es dir aktiv erarbeiten, diese Art von Blick auch haben zu können. Genau. Also du musst halt leisten und du musst emotional und auch kognitiv investieren, überhaupt das so mitzubekommen.
Ja.
Weil systemisch dir es ja eher so dargeboten wird, als da geht es halt nur darum, wie viel kostet es halt und wie viel muss ich jetzt zahlen und nicht, was ist der Kostenpunkt für, weiß ich nicht, den Planeten, wenn wir jetzt an irgendwie Klimaemissionen denken oder was für Kosten hatte das, zum Beispiel was miserable Arbeitsbedingungen für Menschen in anderen Teilen dieses Planetens angeht, weil mir das ja gar nicht irgendwie mit eingerechnet wird. Das ist ja auch häufig überhaupt kein Kostenpunkt, also nichts, was ich mitbezahlen muss, weil uns das ja, naja, diese Art von Ressourcen, wir der Meinung sind, dass sie irgendwie frei verfüglich sind, obwohl wir immer wieder merken, jetzt auch im Rahmen zum Beispiel der Klimakrise, dass wir halt mit dieser Art von Haltung massivst über die planetaren Grenzen hinausgehen.
Genau, und ich finde, also, und das ja, obwohl sowohl im Kapitol als auch in unserer Welt es ja möglich ist, sich eine Doku darüber anzuschauen, das da jetzt weiß ich nicht so, aber die können ja live quasi sich die Distrikte anschauen, ne? Die können das theoretisch ja einsehen. Ist ja nicht so, als wäre ihnen das verwehrt. Ist bei uns ja auch so. Wir können uns ja.
Aber auch wieder darüber. in diesem konsumierenden Blick. Ne?
Ja, genau.
Nicht ein Mitfühlen, da wir sind irgendwie alles Menschen und was passiert denn eigentlich Blick, sondern ein, ich konsumiere auch das nur und sehe und nutze das zu meiner Unterhaltung und bin trotzdem distanziert und nicht in Verbindung.
Und das ist, glaube ich, die andere Parallele, nämlich dass Leid auch konsumierbar gemacht wird, dass Leid als Unterhaltung genutzt wird. Das ist natürlich dort alles, wie gesagt, ja überspitzt und drastisch, ne, dass da reale Menschen da sterben und ich das als Unterhaltung nutze, das gab es ja aber auch schon, ne, so Gladiatoren-Arena-Kämpfe früher, ne, das ist das gab es ja alles schon mal, aber auch allein schon, wenn ich mir, sag ich mal, eben so eine Doku, wie du jetzt beschrieben hast, anschaue, ja, aber auch, wenn ich mir jetzt, was weiß ich, Hartz-IV-Dokus anschaue, dann amüsiere ich mich ja an dem Leid anderer Menschen und da passiert ja schon auch eine Desensibilisierung oder auch eben immer zu sehen, ach, jetzt sind wieder Menschen auf dem Mittelmeer gestorben, ach, naja, nächste Woche werden auch wieder Menschen auf dem Mittelmeer sterben. Da passiert ja eine konstante Desensibilisierung gegenüber dem Tod und dem Leid anderer Menschen und das ja über Jahrzehnte hinweg und dann ist natürlich, ob jetzt für mein T-Shirt auch jemand gelitten hat oder da irgendwie eine Fabrik in Bangladesch abgebrannt ist oder nicht, das ist dann halt nicht mehr, das fühlt sich halt nicht mehr irgendwie, weder fühlt sich das echt an wie was Reales, noch fühlt sich das an, wie als wäre das besonders schlimm, weil es passiert ja eh die ganze Zeit immer, sozusagen. Ne? Und es ist einfach eine krasse Distanz, die wir zu diesen Menschen, die da ja real sterben, geschaffen haben, aufgebaut haben über die Jahre. Und das passiert im Kapitol ja schon, ist das ja auch sehr stark dargestellt, symbolisch dargestellt.
So ein krasses Abstumpfen. Ne?
Genau.
Und so ein ganz, wenn wir da jetzt so ein bisschen sowas, ist das nicht ein analytischer Konflikt, so Autonomie, Verbundenheit?
Ja, Autonomie und Abhängigkeit. Verbundenheit, genau.
Also Autonomie und Verbundenheit, dass wir eben ja insgesamt viel mehr auch in den letzten Jahrzehnten dazu tendieren, immer mehr in die Autonomie und was tut mir gut. Und na, aber für mich ist es jetzt aber halt nett, irgendwie das alles so zu konsumieren, obwohl auch nur. Da kann man sich ja auch fragen, wie nett ist das tatsächlich und was macht das eigentlich mit uns und warum werden wir eigentlich kollektiv immer unzufriedener, warum nehmen immer mehr Menschen auch Psychotherapie in Anspruch. Es scheint ja nicht wirklich zu funktionieren, dass wir dadurch glücklicher werden. Also aber kurzweilig scheint es uns irgendwie zu befriedigen und entscheiden uns dann immer wieder so für diese autonome Seite und gegen die Verbundenheit mit den Menschen, denen das eben auch Leid kostet.
Und zwar auch, würde ich sagen, aus so einer wahrgenommenen Hilflosigkeit, ne? Aus sowohl aus dieser Distanz, aber auch schon aus so einem, ich habe mich halt irgendwie angepasst daran, dass die Umstände so sind, das ist jetzt eben so, ich kann eh nichts daran ändern, das war auch schon immer so irgendwie. Und das ist ja schon auch so eine Erstarrung fast schon in einem System, wo ich das Gefühl habe, ich kann, also ich kann mit meinem Handeln einfach nichts bewirken vielleicht, ne?
Ja, und ich bin vielleicht auch einfach total überfordert, wenn ich das jetzt mal wirklich total zulassen würde, ja, ja, und diese Gefühle und diesen Schmerzen auch und das Leid sehe, dann wo soll ich denn dann dahin mit meinen ganzen Gefühlen, ja, dazu? Also,
und was nützt das dann? Ja. Wem nützt das dann was? Genau. Und das ist ja, ne, das ist ja ein sehr gutes Beispiel eben für eine konstante, für ein konstantes Voranstreiten von so einer Desensibilisierung und von einer moralischen Distanz eben auch zu diesem Konflikt, der ja sonst stetig in uns schmoren würde, sozusagen, ja.
Was aber eben auch der einzige Weg ist, wie man eben auch in die Veränderung kommt, ne? Also ja, wenn wir das Gefühl alle irgendwie kollektiv geht, verdrängen und in der Erstarrung sind, dann kann sich auch nichts ändern.
Ja. Außer wie im Kapitol, wie bei Panem.
Genau. So müssten wir es halt auch machen, oder wie?
Revolution.
Wie würde das dann aussehen? Na ja, gut, Katniss hat es ja von innen das System ja so ein bisschen gesprengt, ne?
Ja, na gut, aber die Revolution ist ja nicht nur Katniss, es gibt ja, nee, und den District 12, den gibt es ja die ganze Zeit schon, der die Revolution plant, bla bla bla.
Aber sie hat ja so den Weg dafür geebnet, dass das überhaupt so passieren konnte, weil da überhaupt erstmal so Risse in dieses System gekommen sind, weil Leute mit diesen Themen konfrontiert wurden und sie gemerkt haben, okay, also zum Beispiel, als sie da so mit diesem Mädchen da im, wie ist das nochmal, in dem, wo die gekämpft haben?
In der Arena?
In der Arena, vielen Dank, ja. Wo sie sich da so mitfühlen und fürsorglich gezeigt, genau, hat, dass das eben auch was in den Menschen angerührt, ja, hat und sie eben auch raus so gerüttelt hat, ja, aus dieser, so ist das, aus dieser, ja, aus diesem konsumierenden, voyeuristischen Blick rein, ja, in so ein tatsächlich, ich fühle mit, ja, und ich fühle da was und, ja, ich kann das nicht mehr alles so von mir weghalten, sondern das macht was mit mir.
Ja, und gleichzeitig ist das Kapitol ja jetzt kein Träger der Revolution gewesen, ne? Nein. Also ich verstehe schon, was du meinst, braucht schon auch persönliche Narrative, so wie Katniss das eben generiert hat, aber die Revolution passiert ja im Untergrund und die ist ja relativ unabhängig davon, wie Menschen im Kapitol das finden. Die werden ja nur zum Teil minimal genutzt als Mitakteure, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, ich hatte nur jetzt so im Bezug auf das Buch und den Film gedacht, ich hätte ja das so verstanden, dass sie ganz bewusst darauf gewartet haben, dass so dieser Moment, wo da irgendwas ins, ja, Rollen kommt, dass sie den, ja, nutzen dann, um zu sagen, okay, jetzt kommt diese eher separat davon entstandene, entwickelte Rebellion und, ja, greift ein in dieses System, weil sie eben irgendwie so eine Art von vulnerablen, verletzlichen, ja, Angriffspunkt braucht.
Ja, und genau. Und ich glaube, aber Katniss dient ja auch als Katalysator für eine Wut, die halt in den Distrikten dann ja passiert. Das ist ja das, was die ganzen Aufstände passieren, während sie in der Arena sind, dass die ja auch sich darum zentrieren, dass Katniss eben, dass die Anführerin da der Rebellion gesehen wird.
Was ja dann auch weiter kultiviert wird in den folgenden, im folgenden Roman, wo sie dann ja immer auch so als, naja, die kollektive Wut oder auch so dieser Kampfeswillen dann auch stilisiert wird in diesen Beiträgen, die dann immer wieder, ja, gefilmt werden.
Ja, genau. Genau. Und ich glaube, das, was Katniss, das sind ja zwei verschiedene Punkte, ne? Das, was Katniss den Distrikten bringt, um die Revolution voranzutreiben, ist ja eben dieses Gefühl von, ich lasse nicht alles mit mir machen. Ich bin stark, ja, ich kann mich wehren, ich kann mich auch wehren, genau dagegen, dass meine Schwester zum Beispiel gezogen wird. Ich setze mich da ein, ich lasse nicht alles über mich ergehen. Und das, was sie im Kapitol bringt, ist das, was du vorher gesagt hast, eben dieses, okay, ich bringe nochmal einen menschlichen Blick auf was sonst entmenschlicht ist, nämlich das einfach so anzuschauen mit hinein, ne?
Ja.
Und da ja schon zum Teil wenig, aber ja zum Teil schon auch mit Kollaborateure in dem Kapitol dadurch generiert werden, ne?
Ja.
Wenig halt, ne? Aber ja. Letzten Endes werden ja trotzdem da alle irgendwie, das ist ja das Ziel, alle zu zerbomben, oder? Von der Rebellion. So ein bisschen.
Du meinst ganz am Ende?
Ja.
Das weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja. Ich weiß nur, dass Katniss Schwester dabei stirbt. Oh, ja. Spoiler. Aber das ist ja hier sowieso normal.
Ja.
Ja, also Spoiler, ohne Spoiler kommen wir irgendwie nicht so richtig aus. Das hätte ich auch wirklich mir sparen können, aber gut, jetzt ist es raus.
Ja, jetzt ist es raus. Jetzt wissen es alle. Genau. Das heißt, es gibt, also nochmal um diesen größeren Punkt nochmal aufzugreifen, es gibt eine Überschneidung von der realen Welt zum Kapitol, nämlich das, was du jetzt alles schon gesagt hast oder wir alles schon gesagt haben. Und ich möchte aber trotzdem nochmal diesen Punkt besprechen, wo es vielleicht aus deiner Sicht auch Unterschiede gibt. Was ist nicht so wie im Kapitol aus deiner Sicht? Oder inwiefern leben wir halt eben doch nicht im Kapitol?
Also zum Beispiel diese krasse räumliche Trennung, die da vonstatten geht in den Distrikten und dass jeder da irgendwie ganz genau eine Aufgabe hat, einen Bereich und für gewisse Ressourcen verantwortlich ist, das ja logischerweise nicht. Das ist mir jetzt gerade so durch den Kopf gegangen. Also dieses ganz krass überstrukturierte. Natürlich haben wir auch keine Hunger Games, wo wir irgendwelche Kinder, also nicht auf diese Art und Weise auf jeden Fall, töten lassen voneinander. Das heißt, auf diese Eskalationsstufe sind wir nicht gegangen. Ja.
Ja.
Bestimmt viele Sachen, aber
an was hast du denn so gedacht? Nein, ich habe eher so in dieses eben, das ist, dass wir ja nicht in einem totalitären Regime leben. Ne? Ja. Das Kapitol unterdrückt ja auch wirklich sichtbar Andersartigkeit, andere Meinungen. Und das, ne, in gewisser Hinsicht gibt es bei uns natürlich eine Aufmerksamkeitslenkung, die auch passiert, ja. Aber wir sind frei, wir können kritisieren. Wir können Widerstand leisten, wir können partizipieren, wir können damit irgendwie einen Unterschied machen, auch wenn es nur ein kleiner ist. Ne? Aber wir dürfen unsere Stimme erheben und sagen, ich finde das nicht gut und werden dafür nicht erschossen oder ähnliches. Ne? Das ist natürlich schon ein Riesenunterschied. Das ist halt trotzdem das, worin wir leben, ja, eine Demokratie, und damit haben wir eine Möglichkeit mitzuwirken, was ja dort überhaupt nicht gegeben ist. Und deswegen ist auch, glaube ich, dieses Element von, die sind dann extrem in dieser Erstarrung, in dieser Verantwortungslosigkeit drin, ja viel, viel, viel stärker, weil es ja wirklich real so ist, dass sie ganz wenig nur Verantwortung übernehmen können, während wir ja tendenziell, auch wenn es sich minimal anfühlt, ja doch für bestimmte Prozesse, wir können wählen gehen, ne, wir können zu Demos gehen und was weiß ich, da haben wir viel mehr Mitwirkung.
Anschreiben, genau. Wir können Petitionen unterschreiben, genau. Wir können Parteimitglieder werden.
Ja, wir können auch in die Medien gehen und sagen, ich finde das richtig scheiße, was hier passiert. Ja. Und das ist alles in Ordnung und das ist alles ein Teil des demokratischen Prozesses. Und das wird da natürlich nicht gern gesehen, sag ich mal.
Ja, ist auch keine Demokratie. Ja, das, genau. Das sind ein bisschen bessere Punkte als die ich genannt habe.
Aber schon alles wichtige Punkte. Ja. Und dass dieser Aspekt auch der gezielten psychologischen Manipulation ja schon auch nicht so stattfindet bei uns. Auch wenn eben, wie gesagt, eine Einflussnahme auch über Medien, über soziale Normen, über Algorithmen natürlich schon auch passiert. Es gibt es nicht so von oben herab eine gezielte Manipulation, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen, nicht so krass, wie es da ist, ne?
Ja.
Und auch nicht so mit dem Ziel der Manipulation.
Da werden wir wieder so bei den Verbindungen zum Dritten Reich.
Also ja, da, genau, da war das,
da
war
Bereich das von Propaganda, so. Genau. Wo das ganz explizit so gemacht wurde, ja, auch mit dem Ziel, die Masse zu beeinflussen.
Und das ist ja auch in vielen heutzutage noch totalitären oder quasi totalitären Regimes heutzutage ja auch einfach immer noch so, dass Propaganda einfach ein ganz großer Teil der Einflussnahme der Bevölkerung ist. Und ich glaube, bevor wir für heute das abschließen, würde ich noch einen letzten Punkt ins Spiel bringen. Mhm. Und zwar das Thema Wrestling.
Okay.
Was sind so deine Assoziationen, inwiefern Wrestling damit zusammenhängt, was wir heute besprochen haben? Ach, gemein, ne?
Das habe ich jetzt natürlich nicht so erwartet. ich habe jetzt auch keine sonderlich großen Berührungspunkte mit Wrestling, aber das ist ja ein dargestellter Kampf, der komplett inszeniert ist und auf eine sehr dramatische Art und Weise vor sehr großem Publikum stattfindet.
Genau.
Und auch riesige Massen begeistert.
Was ja schon, sorry.
Und das wäre die genau. Parallele, die ich jetzt auch hätte
sehr,
ziehen
sehr
wollen.
Sehr gut übertragbar ist, oder?
Ja, zu den Hunger Games wollte ich jetzt auch gerade
genau.
noch sagen.
Sorry. Ich finde, beim Wrestling ist ja schon auch interessant, dass sich darauf geeinigt wird, ja, sowohl eben das so auch diesen Kampf so zu inszenieren, ja, das ist ja auch, es gibt ja eine Übereinkunft beim Wrestling, dass du das verpflichtet bist, das zu machen. Kayfabing heißt es, glaube ich. Dass du das so inszenierst, dass es wirklich so wirkt, als wäre das die Realität, dass die Zuschauenden auch das so wahrnehmen können. Ich habe übrigens auch richtig lange nicht gewusst, dass Wrestling inszeniert ist, also weil ich mich damit einfach nicht befasst habe.
Ja, warum auch?
Genau.
Also so. Es ist ja nicht nur der Kampf an sich, sondern die
liefen die sich Personas ja dann auch so genau.
Das ist ja dann auch so eine Story drumherum, die erzählt wird.
Und das ist auch der andere Teil, ne? Das wird auch ganz bewusst eben so eine Story inszeniert, die Emotionen provoziert bei den Zuschauenden. Es gibt ganz klar oft einen Helden und einen Villain.
Also einen Bösen.
Genau, ich bin so, ja.
Ich träume auch nur noch auf Englisch.
Ja. Genau, es gibt einen Helden und einen Bösen und das wird auch oft ja fürs Publikum genauso inszeniert, dass das Publikum schon ganz klar eine Seite übernimmt, eine Perspektive übernimmt, und das ist ja schon auch bei den Hunger Games ein bisschen so der Fall, ne, dass das genutzt wird. Und wie du sagst, Wrestling zieht krasse Massen an. Im Gegensatz zu den Hunger Games stirbt halt niemand real, das wäre auch moralisch in unserer Gesellschaft nicht mehr so richtig angesehen, sag ich mal. aber
und gleichzeitig ist das auch ein wahnsinnig ungerechtes System und auch ein sehr fragwürdiges System.
Das Wrestling?
Ja.
Ja.
habe ich mal drüber gelesen, also diese Menschen, die da also so sehr viel davon kontrollieren oder einfach irgendwie, ich weiß nicht mehr, ein Unternehmen haben, was da ganz viel beeinflusst, die auch wahnsinnig, die da auch relativ totalitär zu regieren scheinen, in Anführungsstrichen, und da auch viele Ungerechtigkeiten passiert sind.
Ja, aber das ist ja bei gefühlt allen großen Unternehmen, letzten Endes, so ein Wrestling ist ja, ne, das sind ja Unternehmen, die dahinter stehen. Und das finde ich schon auch spannend, weil das Wrestling hat jemand in meinem Umfeld eingebracht und die Person hat auch gesagt, ne, dass es ja eine krasse Nähe von Trump zum Wrestling gibt. Der kommt ja auch, der hat das auch krass supported, ne, und dass genau das, was Trump ja als Politiker macht, ja auch viel durch das Wrestling mit eine Strategie ist, die auch beim Wrestling so verwendet wird. Ne? Dieses Inszenieren als Persona, auch dieses Übertreiben, das
Drama.
Das Drama. Ich meine, der kommt natürlich auch aus vielen anderen Bereichen, ne? Aber der supportet das Wrestling ja auch sehr gezielt. Ne?
Ist nicht sogar ist das nicht diese Frau aus dieser, oh Gott, gefährliches Halbwissen. Ich glaube, diese Frau aus dieser Familie, die ich auch meinte, die McMahons oder so heißen die, glaube ich, die ist doch die Bildungsministerin geworden.
Oh, das weiß ich nicht.
Ob das jetzt stimmt,
ich selber glaube. Nach.
Genau, überprüft diesen Fakt jetzt nochmal, bevor ihn als Fakt auch anhimmt.
Genau, das war nur nochmal ein Punkt, den ich nochmal interessant fand, dass es da auch schon Parallelen gibt und dass das Wrestling einfach das ist, wo es in der realen Welt am meisten noch sowas wie die Hunger Games sozusagen gibt, nur ohne den realen Todesfaktor.
Also würdest du das auch im Meer dann so als Vergleich sehen, als zum Beispiel, es gibt ja auch einfach Boxkämpfe, wo auch Massen angesprochen wurden, wo tatsächlich auch Gewalt passiert und wo nichts gespielt wird, aber wo auch Menschen super fasziniert von sind.
Aber ich glaube, der Unterschied ist ja, dass beim Wrestling das so krass vorher auch inszeniert wird und dass es ja so Skripte gibt, die machen, und das ist ja bei den Hunger Games schon auch so, ne? Es werden Handlungsstränge ja aktiv generiert mit einer gewissen Zufallskomponente, wie diese Personen sich verhalten, ja? Und das ist beim Wrestling ja schon auch so, um den Zuschauer, die Zuschauerin auch an der Stange zu halten, ne? Um die wirklich gezielt dahin zu manipulieren, dieses Event zu schauen. Wenn es zu langweilig wird, dann inszenieren wir jetzt was Neues, was ein Spannungsfaktor, nochmal ein krassen Fight oder irgendwas weiß ich was, ne?
Ja, das erinnert mich auch voll an das Produzieren von Reality-TV. Mhm. Also da gibt's ja, man denkt ja immer so, ah, okay, gut, da entspinnt sich eben eine gewisse Geschichte und so ist das nun mal. Oder das ist eben, die eine ist die Zicke und der andere ist irgendwie, weiß ich nicht, der Player, genau. Und gewisse Anteile werden diese Menschen wahrscheinlich irgendwie mitgebracht haben. Gleichzeitig, es wird ja produziert. Also da sind ja aktiv Menschen daran beteiligt, auch irgendwie dann Krisen entwickeln zu lassen, Leute gegeneinander aufzuspielen, irgendwie Inhalte auf eine gewisse Art und Weise zu lenken. Das ist, glaube ich, mehr so im amerikanischen Reality-TV der Fall als im deutschen, aber sicherlich auch zum gewissen Grad. Also dass das halt auch alles so in die Richtung dann produziert wird.
Und eine gezielte...
Und wir dann nicht wissen, was da passiert. Und wir denken, so ist das nun mal.
Und das ist, glaube ich, schon eine Überschneidung, dass es dann eine gezielte Manipulation auf unsere Emotionen und unsere Aufmerksamkeit ist, sozusagen, ne?
Dass sie dann eben meinen, sie wollen ja das nicht, weil irgendwie aus Selbstzweck, sondern sie denken, das ist eben das, was die Menschen wollen. Die wollen Drama, die wollen klare Rollen, die wollen Bösen, die wollen Guten.
Ja, und nur dann schauen sie weiter zu.
Genau.
Und nur dann sind sie emotional dabei. Genau. Insofern war das vielleicht doch gar nicht so ein doofer Punkt, das Wrestling nochmal anzubringen und die Überschneidung zur realen Welt und wie halt Show inszeniert wird in unserer Welt. Aber ich glaube, ich fände es okay, wenn wir damit jetzt für heute zu einem Abschluss kommen, auch wenn wir heute ja insgesamt relativ wenig so dieses klinisch-psychologische...
Ja, aber es war ja psychologisch. Wir sind ja auch Psychologin. Wir sind dann nicht nur Psychotherapeut.
Richtig, aber ich bin schon sehr lange nicht mehr in der Sozialpsychologie-Vorlesung. aber mich hat das trotzdem einfach interessiert, und dich ja anscheinend auch, wenn du diese Frage dich schon mal beschäftigt hat, inwiefern das da Überschneidungen gibt oder Sachen, die man übertragen kann von unserer realen Welt auf Panem und umgekehrt. Panem
haben wir uns das ja ein paar Mal auch Panem gesagt.
Ach, aber Mann. Ist auch egal. Genau, und ich hoffe, das war trotzdem unterhaltsam.
Interessant.
Und lehrreich. Also machen wir so Triplets immer bei Worten. Insofern, gibt es noch was du hinzufügen möchtest?
Nö, es fühlt sich gerade ganz rund an.
Gut, dann sagen wir für heute Tschüss und wir hoffen, ihr habt auch Spaß beim Hören gehabt und oder seid unterhalten worden und oder habt etwas gelernt.
Und kommentiert gerne und auch gerne Sterne vergeben in eurem, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Lasst uns doch eine Bewertung da, das hilft uns sehr.
Und damit Tschüss und bis bald.
Bis bald.